Zum Zwölften. Das dritte Werk dieses Gebotes ist, der weltlichen Obrigkeit gehorsam zu sein, wie es Paulus Römer 13 und Titus 3 lehrt und St. Petrus 1. Petrus 2. Seid untertänig dem König als dem Obersten und den Fürsten als seinen Gesandten und allen Anordnungen weltlicher Gewalt. Das Werk der weltlichen Gewalt aber ist es, die Untertanen zu schützen, Dieberei, Räuberei, Ehebrecherei zu strafen, wie St. Paulus sagt, Römer 13. Sie trägt nicht umsonst das Schwert, sie dient Gott darin, den Bösen zur Furcht, den Frommen zu Gut. Hier sündigt man auf zweierlei Weise. Zum Ersten, wenn man sie belügt, betrügt und untreu ist, nicht folgt und tut, wie sie befohlen und geboten hat, es sei mit Leib oder Gut. Denn auch wenn sie Unrecht tun, wie der König von Babylonien dem Volk Israel, so will Gott ihnen doch gehorsam gehalten haben, ohne alle List und Gefahr. Zum Zweiten, wenn man übel von ihnen redet, sie verwünscht und, wenn man sich nicht rächen kann, mit Murren und bösen Worten, öffentlich oder heimlich, sie schilt. In diesem Allen sollen wir das ansehen, was uns Sankt Peter ansehen heißt, nämlich, dass ihre Gewalt, sie tue Recht oder Unrecht, der Seele nicht schaden kann, sondern bloß dem Leib und Gut. Es wäre denn, dass sie öffentlich darauf dringen wollte, gegen Gott oder Menschen Unrecht zu tun, wie vor Zeiten, als sie noch nicht christlich war und wie es der Türke heute noch tut, wie man sagt. Denn Unrecht leiden schadet niemandem an der Seele. Ja, es bessert die Seele, obwohl es dem Leib und Gut etwas wegnimmt. Aber Unrecht tun, das ist für die Seele verderblich, auch wenn es uns aller Welt Güter eintrüge. Zum 13. Das ist auch der Grund, warum es nicht so gefährlich ist, in der weltlichen Gewalt Unrecht zu tun wie in der geistlichen. Denn weltliche Gewalt kann uns nicht schaden, weil sie nichts mit dem Predigen und dem Glauben und den ersten drei Geboten zu tun hat. Aber die geistliche Gewalt schadet nicht nur, wenn sie Unrecht tut, sondern auch, wenn sie ihr Amt anstehen lässt und etwas anderes tut, selbst wenn dies besser wäre als die allerbesten Werke der weltlichen Gewalt. Darum muss man sich gegen diese sträuben, wenn sie nicht recht tut. Aber nicht gegen die weltliche Gewalt, auch wenn sie Unrecht tut. Denn das arme Volk glaubt und tut so, wie es sieht und hört von der geistlichen Gewalt. Sieht und hört es da nichts, dann glaubt und tut es auch nichts, weil diese Gewalt zu keinem anderen Zweck eingesetzt ist, als das Volk im Glauben zu Gott zu führen. Dies alles ist nichts für die weltliche Gewalt, denn sie tue oder lasse, wie sie will, so geht mein Glaube zu Gott seine Straße und wirkt für sich, weil ich nicht glauben muss, wie sie glaubt. Darum ist weltliche Gewalt auch eine ganz geringe Sache vor Gott und von ihm viel zu gering geachtet, als dass man ihretwegen, sie tue Recht oder Unrecht, sich sperren, ungehorsam oder uneins werden sollte. Umgekehrt ist die geistliche Gewalt ein ungemein großes, überschwängliches Gut und von ihm als viel zu kostbar erachtet, als dass der allergeringste Christenmensch es dulden und schweigen dürfte, wenn sie auch nur ein Haarbreit von ihrem eigenen Amt abweicht, geschweige denn, wenn sie ganz gegen ihr Amt handelt, wie wir jetzt alle Tage sehen. Zum 14. In dieser Gewalt herrscht auch so mancher Missbrauch. Zum Ersten, wenn sie den Schmeichlern folgt. Das ist eine allgemeine und besonders schädliche Plage dieser Gewalt, gegen die sich niemand genug wehren und vorsehen kann. Da wird sie an der Nase herumgeführt und kümmert sich um das arme Volk nicht. Wird ein Regiment wie das, von dem ein Heide sagt, die Spinnweben fangen wohl kleine Fliegen, aber die Mühlsteine fallen hindurch. So binden die Gesetze, Verordnungen und Verfügungen dieser Herrschaft wohl die geringen, aber die großen gehen frei aus. Und wenn der Herr nicht selbst so vernünftig ist, dass er den Rat seiner Leute nicht braucht oder ihnen doch so viel gilt, dass sie sich vor ihm fürchten, dann wird und muss es, wenn Gott nicht ein Wunder tut, ein kindisches Regiment geben. Darum hat Gott unter anderen Plagen böse, untaugliche Regenten zu den größten gerechnet. Er droht damit Jesaja 3. Ich will ihnen alle tapferen Männer nehmen und will ihnen Kinder und kindische Herren geben. Vier Plagen hat Gott in der Schrift genannt, Hesekiel 14. Die erste, geringste, die auch David sich wählte, ist die Pestilenz. Die zweite ist die teure Zeit. Die dritte ist der Krieg. Die vierte sind alle möglichen Bestien wie Löwen, Wölfe, Schlangen, Drachen, das meint böse Regenten. Denn wo die sind, ist das Verderben im Land, nicht bloß an Leib und Hut wie bei den anderen Plagen, sondern auch an der Ehre, der Zucht, der Tugend und der Seelenseligkeit. Denn Pestilenz und teure Zeit machen fromme und reiche Leute. Aber der Krieg und böse Herrschaft machen alles zunichte, was die zeitlichen und ewigen Güter betrifft. Zum 15. Es muss ein Herr auch klug genug sein, dass er nicht immer mit dem Kopf durch die Wand will, auch wenn er kostbare, gute Rechte und die allerbeste Sache hat. Denn es ist eine viel edlere Tugend, Schaden am Recht zu dulden als am Gut oder Leib, wenn das den Untertanen nützlich ist, zumal weltliche Rechte nur mit zeitlichen Gütern zusammenhängen. Darum ist's eine ganz närrische Rede. Ich habe ein Recht darauf, darum will ich's im Sturm holen und festhalten, auch wenn für die anderen daraus nur Unglück entspringen sollte. So lesen wir von dem Kaiser Octavian, dass er keinen Krieg führen wollte, wie gerecht er auch wäre. Es lägen denn sichere Anzeichen eines größeren Nutzens als Schaden oder erträglichen Schadens vor und sprach: Krieg führen ist eine Sache, als ob jemand mit einem goldenen Netz fischte, wobei er nie so viel fängt, wie er zu verlieren droht. Denn wer einen Wagen lenkt, der muss ganz anders verfahren, als wenn er für sich allein ginge. Hier kann er gehen, springen und es machen, wie er will. Aber wenn er die Zügel führt, muss er so geschickt lenken und sich nach dem richten, wie ihm Wagen und Pferde folgen können, und muss mehr darauf als auf seinen eigenen Willen Acht geben. So darf auch ein Herr, der einen Heerhaufen anführt, nicht so wandeln und handeln, wie er will, sondern wie es sein Haufe vermag, und muss mehr darauf sehen, was für den nötig und nützlich ist, als auf seinen Willen und auf seine Lust. Denn ein Herr, der nach seinem tollen Kopf regiert und seinem Gutdünken folgt, gleicht einem tollen Fuhrmann, der mit Pferd und Wagen geradewegs drauf losrennt, durch Büsche, Hecken, Gräben, Wasser, Berg und Tal, ohne nach Heckwegen und Brücken zu sehen. Der wird nicht lange fahren, es wird in Trümmer gehen. Darum wäre es das Allernützlichste für die Herrschaften, wenn sie von Jugend auf die Historien aus den heiligen und den heidnischen Büchern lesen oder sich vorlesen ließen. Darin fänden sie mehr Exempel der Kunst zu regieren als in allen Rechtsbüchern. Wie man liest, dass es die Könige vom Perserland getan haben, Esther 6. Denn Exempel und Historien geben und lehren allezeit mehr als die Gesetze und Rechte. Dort lehrt die gewisse Erfahrung, hier lehren die unerfahrenen, ungewissen Worte. Zum 18. 16. Diese besonders nötigen Werke hätte zu unseren Herrscherzeiten alle Herrschaft vornehmlich in unseren Ländern zu tun. Zuerst sollte sie das grausame Unwesen des Fressens und Saufens abschaffen. Nicht bloß des Überflusses, sondern auch der Kostspieligkeit wegen. Denn durch Gewürze, Spezerei und dergleichen, ohne die gut gelebt werden könnte, ist es zu keiner kleinen Verminderung zeitlicher Güter in den Ländern gekommen. Und es kommt noch täglich dazu. Um diese beiden großen Schäden zu verhüten, die überaus tief und breit eingerissen sind, hätte die weltliche Gewalt wahrhaftig genug zu tun, und wie könnten die Gewaltigen Gott einen besseren Dienst erweisen, als von selber ihr Land zu bessern? Zweitens sollte sie dem überschwänglichen Aufwand der Kleidung Einhalt gebieten, durch den so viel Gut vertan und doch nur der Welt und dem Fleisch gedient wird. Es ist erschreckend, wenn man bedenkt, dass solche Missbräuche bei dem Volk angetroffen werden, das dem gekreuzigten Christus zugeschworen, auf ihn getauft und ihm zu eigen gegeben ist, dass sein Kreuz mit ihm tragen und sich täglich durchs Sterben zum anderen Leben bereiten soll. Wenn es durch Unwissenheit bei etlichen aus Versehen dazu käme, wäre es eher zu ertragen. Aber dass es so frei, ungestraft, unverschämt, unbehindert getrieben wird, ja, dass Lob und Ruhm darin gesucht werden, das ist wahrhaftlich ein unchristliches Treiben. Drittens sollte sie den wuchersüchtigen Zinskauf austreiben, der in aller Welt Länder, Leute und Städte verheert, verzehrt und zerstört, mit seinem trügerischen Anschein, mit dem er so tut, als ob er kein Wucher sein könnte, obwohl er damit wahrhaftig schlimmer als Wucher ist, weil man sich nicht dagegen vorsieht, wie beim offenkundigen Wucher. Sieh, das sind drei Juden, wie man sagt, die die ganze Welt aussaugen. Hier sollten die Herren nicht schlafen oder faul sein, wenn sie Gott eine gute Rechenschaft geben wollen von ihrem Amt. Zum 17. Es wären hier auch anzuzeigen die Bubenstücke, die durch Offiziale und andere bischöfliche und geistliche Amtleute getrieben werden, die das arme Volk unter großer Beschwerung bannen, vorladen, jagen und treiben, solange ein Pfennig da ist. Solchem sollte man mit dem weltlichen Schwert wehren, weil es dagegen keine anderen Hilfen noch Mittel gibt. O, wollte Gott vom Himmel, dass man einmal auch mit einer solchen Regelung anfangen würde, die öffentlichen Frauenhäuser abzuschaffen, wie es im Volk Israel war. Es ist ja ein unchristliches Bild, ein öffentliches Sündenhaus unter den Christen zu haben, was vor Zeiten ganz unerhört war. Es sollte eine Ordnung geben, dass man Knaben und Mädchen rechtzeitig zusammengebe, um solcher Untugend zuvorzukommen. Um eine solche Ordnung und Weise sollten sich die geistliche wie die weltliche Gewalt bemühen. Ist's bei den Juden möglich gewesen, warum sollte es nicht bei den Christen auch möglich sein? Ja, wenn es in Dörfern, Märkten und etlichen Städten möglich ist, warum sollte es nicht überall möglich sein? Es kommt aber daher, weil es kein echtes Regiment in der Welt gibt. Niemand will arbeiten, darum müssen bei den Handwerksleuten die Knechte feiern. Die sind dann frei und niemand kann sie zähmen. Wenn es aber eine Ordnung gäbe, dass sie im Gehorsam dableiben müssten und niemand sie aufnehme an anderen Orten, hätte man, was dieses Übel angeht, ein großes Loch zugestopft. Helf uns Gott, ich habe Sorge, dass hier der Wunsch am größten sei. Es besteht wenig Hoffnung, doch sind wir damit nicht entschuldigt. Nun sieh, damit sind erst wenige Werke der Obrigkeit aufgezeigt, aber so gute und so viele, dass sie gute Werke im Überfluss hat, um Gott damit zu jeder Stunde zu dienen. Diese Werke aber sollen, wie die anderen auch, im Glauben geschehen, ja den Glauben einüben, damit niemand sich einbilde, er könne Gott durch die Werke gefallen. Vielmehr tue er durch er solche Werke in der Zuversicht zu seiner Huld, nur seinem gnädigen, lieben Gott zu Lob und Ehren, um darin seinem Nächsten zu dienen und nützlich zu sein.